Das Telekom Prepaid Jahrespaket mit monatlich 30 GB Datenvolumen ist da. 365 Tage surfen und telefonieren im besten Netz, inklusive des neuen T-Phone 3. Für einmalig nur 99,95 Euro. Nur für kurze Zeit bei der Telekom.
Ja, sollte passen. Ja, willkommen zum 35. Live-Schachtalk der Chess Tigers. Unser wöchentlicher Schachtalk am Sonntag. Und wir sind auch heute wieder hier in voller Montur mit Ihrem oder eurem Moderator Michael Busse und dem Co-Moderator, dem Autoren der Weltbestseller Die kleine Schachschule und die große Schachschule, Jonathan Galstedt. Hallo, Johnny.
Hallo.
Und wir sind natürlich wie immer verstärkt mit einem Gast. Und ja, er sieht noch jung und frisch aus, aber ich kann euch sagen, er ist eine Schachjournalisten-Legende. Er hat schon Größen wie Kasparov und Carlsen interviewt und schreibt für Chessbase und das Schachmagazin 64 und auch die Berliner Taz und ist überhaupt sehr bewandert im Schach und hat ganz viel zu erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Hartmut Metz, hallo Hartmut.
Hallo Jonathan, hallo Michael. Freue mich auch, mit euch sprechen zu dürfen.
Ja, prima. Und Johnny, als erstes habe ich mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass es in einer echten Schachpartie möglich ist, ein Schachmatt in 8 Zügen korrekt vorauszusagen?
Was meinst du mit korrekt voraussagen?
Naja, zu sagen, so, ich habe hier eine Stellung vor mir, das gibt jetzt Schachmatt in 8.
Wenn du mich so fragst, ist die Antwort ja.
Die Antwort ist ja, okay. Der Hartmut grinst schon, weil du weißt natürlich, worauf ich hinaus möchte. Sowas hat sich vor deinen Augen zugetragen. Und daraus hat sich eine interessante Geschichte entsponnen. Und da würde ich mich freuen, die mal aus deinen Ohren zu hören, aus deinem Mund zu hören.
So. Also es war so, ich habe damals so gar nicht so richtig erkannt, dass es ein ganz bedeutender Fall werden könnte. Also ich war auch nicht vor Ort, muss man dazu sagen, sondern habe dann über den Hajo Fatran, Karlsruhe Schachspielerlegende, habe ich das Ganze erfahren, bin der Sache nachgegangen. Es war wohl so, 1999 in Böbling beim Open hat der Sergei Kalinitschew eine Partie gespielt gegen einen Amateur und hat dann in der letzten Runde verloren. Der Amateur hat dann gewonnen, nicht nur, dass er das Turnier gewonnen hat, sondern auch dann auch am Schluss, nachdem er seinen Triumph perfekt gemacht hat, hat er dem Kalinitschew noch ein bisschen was erklärt und dann dazu gesagt, nachdem er ein bisschen gelächelt hat und den vielleicht auch ein bisschen durch das Lächeln provoziert hat, hat er ihm entgegengeschleudert, das ist matt in 8 Zügen, da muss der Kalinitschew noch mehr lachen. Und dann wurde es nachgeprüft und stellt sich tatsächlich heraus, war in komplizierter Stellung, also von Mensch komplizierter Stellung, tatsächlich matt in 8 Zügen. Und derselbige, der das da damals verkündet hat, war der Clemens Alvermann. Und der Fall Alvermann ist, sagen wir, der Fall gewesen, der erste große Computerbetrug. Wie gesagt, mir damals war mir das noch gar nicht so richtig bewusst, was dahinter steckt oder auch, dass es so ein großes Ding werden könnte. Und nachdem ich das dann erfahren habe und der Hajo Vater damals auch die Sache schon nachgeprüft hat, auch bestätigt hat, dass Fritz tatsächlich das Matt in 8 Zügen erkennt, sind wir der Sache nachgegangen und hat sich dann eben herausgestellt, dass dieser Clemens Alvermann auch das Equipment besorgt hat in der Nähe seines Wohnorts. Hat er so, das war damals noch recht kompliziert, so mit dem Walkie-Talkie. So hat man dann über Fernschachcode, also mit 4 Ziffern, konnte er praktisch die Züge in Hotelzimmer übermitteln, wo er einen Gehilfen gehabt hat. Den Namen habe ich allerdings niemals herausgefunden. Und dort hat er dann, er hat wohl immer ein Jackett angehabt und selber lange Haare. Und das führte dazu, dass er immer so in seiner Tasche anscheinend rumnestelte, dann den Code eingegeben hat, den Fernschachcode, also was weiß ich, 5254 zum Beispiel, ist dann E2, E4 und hat so die Züge an den Computer im Hotelzimmer gegeben und über Kopfhörer hat er dann von seinem Gehilfen dann auch die Züge bekommen, die er dann spielen sollte. Das hatte damals, glaube ich, so 1800-1900 DWZ, also es war völlig, der Jonathan wird es wissen, völlig unwahrscheinlich, dass so jemand ein oben stark besetztes Oben gewinnt. Oder Kalinitschew war damals auch ein starker Großmeister. Und der, wie gesagt, und in matten 8 Zügen war sowieso völlig unwahrscheinlich, dass man das erkennt in dieser komplizierten Stellung. Und sagen wir, das war so typisch, sage ich mal, Gauner, wie man es halt so aus den Filmen kennt. Die Leute haben ihren großen Triumph und werden dann übermütig. Und so, wenn der jetzt nicht da rausgehauen hätte, das ist matt in 8 Zügen, hätten wir dem wahrscheinlich niemals nachgegangen oder hätte dann auch niemals herausgefunden, dass er tatsächlich betrogen hat. Und zwar hat er sich selber verraten letztlich und wurde dann auch später gesperrt vom Verband. Und ich habe dann unlängst hat mich sogar mal jemand gefragt, ob der wieder irgendwo aufgetaucht wäre, der Clemens Eifermann, aber war wohl nicht mehr der Fall. Also hat danach seinen Namen hat, war er praktisch schon verbrannt und konnte sich auch beim Turnier nicht mehr zeigen, weil er dann eben auch gleich unter Generalverdacht geraten wäre. Und sagen wir, wie gesagt, im Nachhinein ist natürlich jetzt heutzutage ist mit den ganzen Betrügereien, die es oft im Schach gibt. Ich habe erst letztens ein Interview geführt mit Wissenschaftlern aus Mainz, die das auch untersucht haben, wie oft er beim Online-Schach betrogen wird. Oder es gab ja jede Menge andere Fälle, wo dann selbst Großmeister versucht haben zu betrügen mit Handy auf dem Klo. Das ist heute alles viel einfacher als damals. Der Eifermann musste es ja noch ziemlich kompliziert machen, damit er Unterstützung gekriegt hat. Heutzutage verstecken sie irgendwo Handys auf der Toilette oder so und gehen dann ab und zu sich einen Tipp holen und ja, das hat sich dann natürlich auch ein bisschen ausgebreitet und ist leider eine traurige Sache beim Schach, dass so Unfairness herrscht. Aber wie gesagt, der erste große Fall war schon aufwendiger zu gestalten und zu machen.
Ja, jetzt wo Hartmut das erzählt hat, jetzt ploppt die Geschichte auch wieder aus dem Unterbewusstsein hervor. Davon habe ich natürlich schon mal gehört und ja, krass, was damals so, ja, also wie du sagst, die Leute stolpern nicht über das Verbrechen selbst, sondern aus dem anschließenden Übermut und so weiter. Und genau, ich glaube, dass ein 1900er durchaus mal ein vernünftiges Open gewinnen kann, wenn alles perfekt zusammenläuft. Ja. In komplizierter Stellung, häufig ist es ja dann sogar so, dass man kann eine Dame einzügig wegnehmen, habe ich schon bei Betrügereien erlebt, aber stattdessen wird das komplizierte Matt in 8 oder 10 runtergezockt. Ja. Genau, da werde ich dann wirklich hellhörig bei genau solchen Aussagen.
Ja. Ja, ich habe letztens den Sergej Kalinitschew wieder getroffen beim Seniorenturnier. Da waren die deutschen Mannschaftsmeisterschaften und da habe ich dann auch ihn noch gefragt, ob er noch darauf angesprochen wird und so. Aber er hat es abgehakt. Insofern hat sie nicht mehr so hart getroffen. Das fand ich auch ganz nett, dass er da so den Fall dann nicht mehr so in Erinnerung hat.
Ja. Was waren denn so? Tust du mir einen Gefallen, Hartmut, rutsch ein bisschen nach vorne, damit es nicht so dumpf klingt vom Mikro. Okay. Was waren denn so deine Highlights in deiner Journalistenkarriere? Du hast ja viele, viele Interviews gemacht, viele Artikel geschrieben. Gibt es was, wo du sagst, das war was Besonderes?
Oh ja, sagen wir so, gut, Interviews sind oftmals interessant, wobei dann auch nicht immer, sagen wir mal, die absoluten Größen, die großen Interviews liefern. Zum Beispiel, wie es war, Nathan Anand ist ein furchtbar netter Kerl und sehr sympathisch, aber sag mal, er ist halt auch sehr zurückhaltend und haut nicht so die großen Sprüche raus, was der Jonathan dann auch sicher weiß bei seinem, wenn er dann Interviews macht für sein Heft, dass halt da schwierig manchmal immer, sag mal, die Gefahr besteht, dass es halt relativ banal wird mit dem Interview. Daher, sag mal, ist es der Wischi ein super, super netter Typ und ich mag ihn sehr. Und er ist schon mir sehr sympathischer als der Garry Kasparov zum Beispiel. Ja. Aber der Kasparov, der ist halt immer energischer, haut dann eher mal was raus. Oder wer mir ganz besonders einfällt, ist der Viktor Kortschnoi. Also Viktor Kortschnoi habe ich unheimlich gern interviewt. Das lag einfach daran, beim Viktor musste man nur Karpov sagen, dann hat er sofort losgesprudelt und rausgegangen, den Karpov geschimpft und hergezogen. Und das war dann schon auch was Besonderes halt mit Viktor Kortschnoi. Und der hat vor allem auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ne? Der hat dann das gesagt, was er gedacht hat. Andere sind da eher zurückhaltend. Und ja, das ist da übrigens, da habe ich noch großes Glück gehabt. Das war bei der Lasker-Gesellschaft. Da habe ich auch ein Turnier mitspielen dürfen. Viktor Kortschnoi war auch eingeladen. Und dann hieß es, Viktor Kortschnoi muss gleich los auf dem Flughafen, konnte das Turnier nicht fertig machen. Da denke ich auch, so ein Mist. Ich würde so unheimlich gerne gegen Viktor Kortschnoi einmal im Leben spielen, weil er ist, wie gesagt, Superstar. Und ich habe ihn immer bewundert für sein schachliches Engagement und seine Verrücktheit, was das Schach anlangt. Und habe ich gedacht, ich hoffe, dass ich noch einmal dagegen komme. Und just bevor er gehen musste, habe ich gegen ihn spielen dürfen. Und nicht nur das, ich habe sogar gewonnen. Ich habe dann irgendwie, es war eine komplizierte Stellung. Und da habe ich dann gesehen, ich kann jetzt einen Turm opfern. Dachte, ja, komm, ich verliere sowieso gegen Kortschneid, dann opfere ich es einfach. Und habe dann aber durch eine schöne Kombination, habe ich so ein ersticktes Matt produzieren können und dann gewonnen. Und der Victor, wie er immer war, obwohl er mich gut kannte, er ist dann richtig dann sauer geworden, explodiert und hat dann vor sich hingeschimpft. Und ich habe gesagt, Herr Kortschneid, was ist denn? Und so, warum geht's denn noch was? Der Arbeit hat sich nicht mehr beruhigt und ist dann wahrscheinlich auch sauer dann von dann gegangen. Aber ja, wie gesagt, aber es war schon ein Erlebnis, allein gegen Victor Kortschneid spielen zu dürfen. Und die Interviews mit ihm fand ich immer besonders.
Karpov von Metz, die zwei Namen, die Kortschneider explodieren lassen.
Ja, das war ja nur einmal. Sonst haben wir uns prima vertragen. Also ich war auch einmal bei ihm zu Hause eingeladen. Da habe ich auch schöne Fotos gemacht, wie er seine Pokale da und Urkunden aufgereiht hat. Also wie gesagt, wir verstanden uns eigentlich schon gut. Aber das war halt bei Victor immer so, wenn er halt verloren hat, das Kunden hat er nicht vertragen. Und der war da auch immer sehr direkt. Ich habe erst letztens vom Christian Meyer, der bei den Senioren-Weltmeisterschaften jetzt auch sehr gut abgeschnitten hat und Dritter wurde, der hat mir dann auch gesagt, das größte Kompliment hätte er von Victor Kortschneid bekommen, dass er gesagt hat, er könnte zwar nicht richtig spielen, aber so als Blitzer wäre er ganz gut, er wird so Blitzschach immer spielen, Blitzschachstil und so. Dann hat er gesagt, der Christian hat dann gemeint, das war eine besondere Ehre von ihm aus, vom Kortschneid aus Mund, sowas zu erfahren.
Ja, sehr schön. Ja, du hast mir im Vorfeld Bilder geschickt, ein paar habe ich schon gezeigt, also eins mit Arne und eins mit Kortschneid. Ich habe noch eins mit einem, mit dem 17. Weltmeister, Inge Lirenn. Und seiner Mama ist es, glaube ich, ne?
Obligator. Ja, genau.
Wo war das?
Ja, also das war so, Ding Lirenn hat in Karlsruhe mitgespielt beim Turnier und ich habe im Vorfeld schon ein Interview mit ihm gemacht. Der Ding war ja eigentlich sehr guter Spieler, bis er Weltmeister wurde. Und da hat er nervliche Probleme gekriegt und war auch ziemlich angeschlagen danach. Und da hat er dann im Interview hat er dann auch gleich gesagt, er wäre schon froh, wenn er nicht Letzter wird beim Turnier in Karlsruhe. Ich meine, was ja schon eine erstaunliche Aussage ist von Weltmeister, dass er nicht Letzter werden will. Und aber wie ich es halt immer so mache, wenn ich dann halt jemanden treffe, und dann frage ich mal, ob er andere Sportarten mag und vor allem auch Tischtennis. Das ist mein zweites großes Hobby oder mache ich sogar fast lieber als Schach, muss ich sagen. Und der Michael, du weißt das natürlich auch, der Michael ist sowieso ein super Tischtennisspieler, ja. Und da habe ich den Ding Lirenn halt gefragt, ob er dann auch Tischtennis spielt. Er sagt, ja, ich spiele mit meinem Papa jeden Tag immer daheim. Und denke ich, ja, super, dann lade ich dich doch ein zu uns zum TTC Muggensturm, meinem Verein. Wir haben jetzt gerade auch 50 Jahre Tischtennisfeier gehabt. Hier habe ich sogar ein Jubiläumsheft gerade bereit liegen. Und hat er sich gefreut. Das war zwar am Karfreitag, wo man normalerweise keine Hallezeit haben oder auch nicht spielen dürfen, aber aufgrund des berühmten Gastes haben wir dann die Halle trotzdem aufgemacht. Viele von meinem TTC Muggensturm sind dann auch gekommen und haben die Chance genutzt, gegen den Weltmeister zu spielen, vor allem den chinesischen Weltmeister. Ne? Im Tischtennis ist ja so, dass die Chinesen alles dominieren, alles gewinnen und gegen chinesischen Weltmeister zu spielen ist natürlich was ganz Besonderes, auch wenn er im Schach ist. Und wir haben auch immer diesen Scherze dann, dass man immer sagt, der Hausmeister von irgendeiner chinesischen Schule spielt besser als irgendwelche deutschen Bundesligaspieler. Ne? Gut, beim Ding war es jetzt nicht ganz so. Also ich muss sagen, er spielt schlechter als der Peter Leko zum Beispiel, den wir auch eingeladen haben. Oder auch der Daniel Friedmann ist ein sehr guter Spieler. Der war damals auch dabei, als Ding Lirenn da war, mit seiner Frau, der Anna Zatonski. Die Anna hat sich auch sehr gefreut, dass sie mit Ding Lirenn so ein paar Ballwechsel machen konnte. Das war eigentlich ganz nett. Und sie haben sich sehr gefreut, haben sich auch ins Goldene Buch der Gemeinde Muggensturm eingetragen. Und ja, war ein tolles Event. Und viele Kumpels von mir vom Tischtennis, die auch ein bisschen Schach spielen, haben dann Schachbretter mitgebracht, unterschreiben lassen vom Ding, schwamm heute noch davon. Also war eine tolle Sache. Und auf jeden Fall, um auf das Bild zurückzukommen, wir haben ihn natürlich vorher mit seiner Mutter zu uns nach Hause eingeladen. Und meine Frau, die ist Georgierin. Und bei den Georgiern ist so, dass die alles, was sie nicht so kennen, heißt bei denen Chinesisch, Chinuri. Und meine Frau macht eine sehr leckere Art Tiramisu. Die heißt Chinuri Torti. Und auf Georgisch. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn der Chinese da ist, musst du natürlich Chinuri Toddy machen. Ne? Und die hat den Dingdieren super geschmeckt. Also mir schmeckt sie sowieso schon eigentlich mehr in die Lieblingsspeise, muss ich sagen. Und der Dingdieren hat er ordentlich reingehauen, genauso wie mit seiner Mutter. Und das war ganz nett. Und der war auch unheimlich sympathisch, muss man sagen. Und dann war es noch so, meine Frau als Georgierin schwärmt natürlich immer von Nona Gabrindaschwili und Maja Cibodanidzes. Meine Frau spielt leider gar keinen Schach, aber sie kennt natürlich die Superstars, die Nona Gabrindaschwili ist in Georgien, wie bei uns, sagen wir, der Franz Beckenbauer immer war so die große sportliche Überfigur. Und daher war es dann so, dass ich mal Seniorenweltmeisterschaft mitgespielt habe. Meine Frau hat mit der Nona auch so ein bisschen gesprochen. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht. Da haben sich beiden so ein bisschen kennengelernt und hat sich sehr, haben sich ein bisschen angefreundet. Und dann hat die Nona, das fand ich auch ganz nett, am Schluss gemeint, oh, ich habe es gewinnt, hat sie den Weltmeisterschaftspokal gewonnen, Riesending. Und hat sie aber gemeint, ah, was soll ich denn nach Hause transportieren mit dem Flugzeug und so. Und hat den meiner Frau geschenkt. Und der steht, ich hole sie mal kurz, hier bei mir im Arbeitszimmer.
Der Mann, der den Weltmeisterschaftspokal genau. Von Nona
Gabrindaschwili verwaltet. Der Weltmeisterpokal von der Nona Gabrindaschwili, also da Place One Woman 65, also Woman 65 bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Bukarest, hat sie den gewonnen und meiner Frau geschenkt. Der hat jetzt natürlich einen Ehrenplatz neben anderen Pokale bei mir daheim und ja, auf jeden Fall gut, und das, ich schweife schon wieder ab. Dann ist so, dass halt der Dinglieren hat es auch gesehen mit dem Pokal und hat er gedacht, oh, der spielt ja auch ein bisschen Schach und so. Ne? Ich habe dem nicht erzählt, dass ich Fidemeister bin und dann wollte er gegen mich dann spielen. Ich hätte mich niemals getraut, ihn zu fragen, ob er mit mir blitzen will, weil ich denke, gut, ich freue mich ja schon, wenn er Tischtennis mit ihm spielen darf. Ja? Und dann hat er mit mir geblitzt. Und wie gesagt, er war halt psychisch leider sehr angeschlagen damals. Fand ich auch sehr traurig, dass so ein super Spieler da so psychische Probleme bekommen hat und er war richtig nervös, als er gegen mich geblitzt hat. Meine Frau sagt, als ich schon die erste Mal Partie mit Schwarz gespielt habe, ein bisschen besser stand oder sagen wir nicht besser, sondern ganz interessant stand und dann hat sie schon gemeint, Hartmut, mach langsam, sagt meine Frau zu mir, ich soll gegen den Weltmeister langsam machen. Das fand ich dann schon mal ganz lustig, aber es kam noch besser. In der zweiten Partie habe ich tatsächlich gegen den Ding auch mit Weiß gewonnen. Aber gut, wie gesagt, war eine super Sache für mich und hat mir auch gefreut. Kann man natürlich auch groß dann immer erzählen, aber insgesamt fand ich es halt schon schade, weil, sagen wir, so ein Spitzenspieler wie der Dinglieren, dass der dann so drunter leidet und es so angeschlagen ist, das ist schon traurig. Ich meine, er hat sich ja, glaube ich, auch seit er den WM-Titel dann verloren hat, wobei er da sehr gut gespielt hat, noch bei der WM gegen Gukic, hat sich eigentlich gut besser geschlagen, als ich erwartet habe. Ich habe ihm sogar auch geraten, dass er einfach vielleicht den Titel, so wie die Carlsen, auch abschenkt, wenn es ihm psychisch so schlecht geht. Und aber hat dann doch trotzdem den Kampf gesucht und hat sich vager geschlagen, aber leider dann trotzdem verloren. Und seitdem ist er ja auch fast von der Bildfläche verschwunden. Der Jonathan weiß da vielleicht mehr darüber. Und Samuel finde ich schade, wie gesagt, ist ein super netter Kerl und sehr sympathisch. Ich hoffe, er kommt auch wieder auf die Beine und findet dann wieder zum Schach zurück.
Ja, Johnny, tolle Geschichten, oder? Hast du auch so viel Prominenz bei dir daheim immer?
Nein. Also so da kann ich nicht mithalten. Wobei ich mich sehr bei der Tischtennisgeschichte sehr daran erinnert gefühlt habe, dass das in der Tat so der Zweitsport der Schachspieler ist. Naja. Ich kann mich genau auch an Daniel Friedmann, guter Freund, genau. Der hat auch mal gefragt, ob ich denn Tischtennis spiele. Und ich habe früher mich, ich sag mal, einmal im Monat im Schnitt mit Dorian Rogozenko, dem damaligen Bundestrainer, getroffen und hatten wir so unseren Triathlon, also Tischtennis, Billard und Schach.
Oh, und, super.
Also im Billard war ich immer deutlich besser als Dorian, im Schach natürlich immer leicht unterlegen und im Tischtennis war er leicht besser als ich. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich spiele immer mit Dorian und da verliere ich eigentlich immer. Dann hat er zu mir gesagt, na, dann spiele ich nicht gegen dich. Wenn du schon gegen Dorian verlierst, dann bist du für mich viel zu schlecht. Und deswegen habe ich bisher immer nur russisch Billard gegen Daniel gespielt und nicht kein Tischtennis
bisher. Ja, der Daniel spielt ganz gut, finde ich. Und noch besser ist allerdings der Peter Leko, wobei der erstaunlicherweise, fand ich, der spielt auch wie im Schach, der ist ja eher so ein Defensivkünstler, der immer das Remis fest im Auge hat. Und im Tischtennis spielt er auch weit hinter der Platte, so abwehrmäßig. Ne? Und das fand ich auch unterhaltsam. Also gucke ich immer ein bisschen, ob da irgendwie Verbindung zum Schachstil herrschen. Also beim Peter war es auf jeden Fall gut zu erkennen. Und sag mal, wer auch sehr gut war, früher im Tischtennis so immer die Schlägen dabei gehabt hat, der Dani hat immer seinen Schläger dabei, sagt er mir, wenn er unterwegs ist bei Turnieren und sucht die Gelegenheit, da Tischtennis zu spielen. Der Livio Dieter Nisi Piano Er hat auch immer sehr viel Tischtennis gespielt. Also wie der Jonathan auch sagt, also bei mir und bei meinem TTC Munkstur muss ich es leider sagen, wir haben leider keinen so guten Spieler wie der Michael in unseren Reihen. Und da ist dann so, dass wir im Schach eigentlich, wenn wir eine Schachmannschaft hätten beim TTC Munkstur, wären wir eigentlich deutlich besser, als wenn wir Tischtennis spielen. Ne? Das ist zwar eine Schande, aber es ist halt leider so. Also wir haben drei FIDE-Meister, der Mario Hackel zum Beispiel, der war früher auch DDR-Juniorenmeister, der spielt auch bei mir in der Mannschaft und ja, und ich. Und dann hat man einen anderen FIDE-Meister früher da. Also da waren wir schon deutlich besser. Und dann haben wir noch einen Spieler aus vom Rösel-Muggensturm, meinem ersten Verein, vor der Rochade Kuppenheim. Der spielt auch, sagen wir gut, hat so 16, 17 unter DWZ, aber insgesamt mit den vier Leuten wären wir mit der Schachmannschaft deutlich besser als im Tischtennis, bedauerlicherweise.
Aber ich glaube gar nicht, dass du so ein Tischtennis-Genie bist.
Das ja, bin ich eigentlich jetzt nicht. Also wie gesagt, im Vergleich zu Michael bin ich gar nichts. Ja. Also, ja,
meine, ich, ja, ich würde auch sagen, bei Michael, das war mir gar nicht bekannt.
Ja. Nein, das ist auch der Hartmut übertreibt hier ein bisschen.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab jetzt, nachdem mir der Michael auch gesagt hat, dass er Tischtennis spielt, habe ich extra geguckt, was für ein Tischtennis-Rating hat. Er hat 1800 zu besten Zeiten gehabt. Also 1800 sage ich wie im Schach. Bei 2200 bis 2300. Also da muss man schon 400 bis 500 Punkte zuschlagen. Ich habe so 1560 als bestes Werten mal gehabt und bin jetzt aber nach meinem Schlaganfall leider nach unten abgestürzt auf 1300 irgendwas, aber bin jetzt wieder leicht im Aufwind. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Michael ist das gar nichts.
Michael, da muss ich mich mal von dir vermöbeln lassen.
Ja, ich habe schon gesagt, also wenn Grenke wieder stattfindet, weil ja. Muggensturm, wo Hartmut wohnt, ist ja in der Nähe von Karlsruhe und dann genau. fahren wir mal nach Muggensturm am Freitagabend. Wir nehmen Dingli Renn mit, wir nehmen Daniel Friedmann mit, wir nehmen den Dieter mit, wir nehmen dich mit und alle und dann zocken wir da einen Abend Tischtennis. Ja,
dann machen wir ein großes Großmeisterturnier mal. Also im Tischtennis, die ganzen Asse wie der Jonathan und die ganzen Großmeister dazu, dann das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, ich glaube, es gab einige Turniere, als ich früher in Riga häufig gespielt habe. Also Daniel hat das immer erzählt, dass ich dann auch die Top-GMs, ich glaube, Gelfand ist auch ein begeisterter
Tischtennisspieler.
Genau. Die haben sich dann alle getroffen und dann Tischtennis gespielt. Also das würde eine Tradition wieder aufleben lassen.
Ja, genau. Ja, es gibt auch da bei in Hofheim haben sie auch immer so ein Schachtischtennisturnier ausgerichtet. Das ist, glaube ich, letztes Jahr oder so oder vorletztes Jahr ist leider ausgefallen oder hat sie mit der deutschen Seniorenmeisterschaft überschnitten. Da ich dort Titelverteidiger war, habe ich dann halt dort nicht mitspielen können, aber habe auch schon zweimal, glaube ich, gewonnen mit Jonas Rosner, Ettlinger, internationaler Meister, der auch schon deutscher Einzelmeister war. Mit dem habe ich zusammengespielt. Das war eigentlich auch, hat auch richtig Spaß gemacht. Also ich war im Tischtennis besser und im Schach ist aber natürlich der Jonas deutlich besser als ich. Und Ulgige war aber, muss ich es vielleicht gerade noch erwähnen, also wir haben dann so, obwohl wir gleiche Eröffnung gespielt haben, Karo Kann und Slawisch jeweils mit Schwarz. Und so habe ich gedacht, ja, das müsste eigentlich gut funktionieren und wir spielen gut zusammen. Aber das Schachdoppel, also da wurde immer abwechselnd gezogen, war für mich doch erstaunlich schwer. Obwohl wir, sagen wir, die Grundideen von den Eröffnungen erkannt haben, habe ich manchmal gar nicht verstanden, was der Jonas da eigentlich plant und so und habe irgendwie Mist zusammengespielt. Aber hat dann letztlich trotzdem, der Jonas hat es dann später wieder rausgerissen, hat dann doch gereicht, dass wir gewonnen haben. Aber es hat auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Also da spielt man dann Schachdoppel und Tischtennisdoppel und Einzel dann auch jeweils. Also das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich hoffe, dass das Turnier in Hofheim auch wieder... Moment, Entschuldigung, ich muss gerade mehr mit dem
Telefon... Ja, da rufen Sie schon an vom Tischtennisclub.
Der internationale Tischtennisverband. Timo Boll am Apparat.
Ja, genau. Oh, der Hartmut hat mir auch ein Foto mit Timo Boll zusammengeschickt. Also wer den nicht kennt, der beste deutsche Tischtennisspieler. Und bei uns im Verein Schachfreunde Hünstetten, wir haben auch ein Schachtischtennisturnier durchgeführt und planen das auch im nächsten Sommer wieder. Also für alle, die da Lust bekommen
Entschuldigung.
Haben, die in Taunus wohnen.
Ach, sehr gut.
Okay. Genau. Ich habe gerade von unserem Schachtischtennisturnier erzählt, Hartmut, was wir
in unserem Verein gemacht haben. Mein Festnetztelefon steht hier nebendran und da hat gerade jemand geschwört. Okay, sorry.
Kein Problem. Ja, ich gucke gerade mal, es gibt noch so viele Dinge über dich. Reisen war noch ein Aspekt, also bevor wir zum Aktuellen kommen. Mhm. Du hast auch das Grab von Bobby Fischer mal besucht, glaube ich.
Da, ja, genau.
Denke ich immer, wenn ich das Bild sehe, so völlig überschätztes Reiseziel, irgendwie völlig unspektakulär oder hat's dich irgendwie gecatcht?
Ja, schon. Also ich war jetzt zum ersten Mal in Island, war auf einer kleinen Rundreise, da hat auch der Reiseführer, der jetzt mit Schach nichts zu tun hatte, aber gleich darauf hingewiesen, dass sie ganz stolz sind, weil wenn man Reykjavik reinfährt in den Hafen, da sieht man natürlich gleich die Spielhalle damals von 1972 und die Isländer sind heute immer noch stolz drauf, dass Bobby Fischer gegen Boris Spassky dort gespielt haben. Das war ja 1972 ein Riesending. Das war wie sagen wir fast wie Fußball-Weltmeisterschaft und der Kampf der Sowjetunion gegen die USA, das stand alles, die ganze Welt stand still und hat drauf geachtet, das war schon was Besonderes. Und die Isländer standen halt plötzlich auch im Mittelpunkt, hat ja auch später dazu geführt, dass viele Isländer auch Schach gespielt haben und auch richtig gut geworden sind. Und wie gesagt, der Hördur damals, der unser Reiseführer war, der ist gleich darauf hingewiesen. Und dann sind wir bei der Rundreise, waren wir da in der Nähe vom Grab von Bobby Fischer, da habe ich gleich gesagt, können wir nicht da hingehen? Und da waren zwar die anderen, waren zwar keine Schachspieler, aber Bobby Fischer kannten alle und den WM-Kampf von 72. Und da sind wir natürlich extra da Grab vorbeigefahren. Und erstaunlicherweise fand ich, dass die in der Kirche, da war so eine kleine Kapelle nebendran, also genau hier ist das Bild vom Grab von Bobby Fischer. Und in der Kapelle nebendran ist da so ein Wandgemälde und da ist wirklich einer abgebildet, der sah aus wie Bobby Fischer damals, als er in Jugoslawien gespielt hat, so mit vollem Bart und so. Und man hätte echt die beide verwechseln können und das fand ich dann schon erstaunlich und ja. Wie gesagt, also war auch nicht nur für mich als Schachspieler ein Erlebnis, am Grab von Bobby Fischer zu stehen, sondern auch für die anderen Nicht-Schachspieler war es was Besonderes. Also zeugt schon davon, dass der Fischer dann schon ein sehr großer Spieler war und auch die Leute auch mit beschäftigt hat und auch begeistert hat für den Schachsport. Mhm. Und die Insel an sich ist also nicht nur deswegen ein schönes Reiseziel, sondern die Insel an sich ist super, finde ich. Die Leute sind sehr nett und die ganzen Wasserfälle, die es dort zu sehen gibt, sind schon was Besonderes. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf Island auch da mal Urlaub zu machen. Und Humor haben die Isländer auch, fällt mir gerade ein. Also da gibt es so den Spruch, wenn du dich im Wald verlaufen hast, steh auf. Das heißt, das bedeutet, weil die haben ja gar keinen Wald, sondern der Wind pfeift ständig über die Insel. Und dann waren die Bäume so 20 Zentimeter hoch, also die gehen ein bisschen hoch und dann wachsen sie in die Seite rein. Und da, also wenn du im Wald liegst, praktisch bist du der Baum, hast dann so, wie gesagt, hast auf Kopfhöhe, musst nur den Kopf nach oben heben und dann bist du aus dem Wald schon raus. Das finde ich ganz lustig. Wenn du dich im Wald verlaufen hast, steh auf. Ja. Also.
Sehr schön. Ja, du bist ja auch langjähriger Redakteur fürs Schachmagazin 64 und wir haben hier ja den Chefredakteur der Zeitschrift Schach sitzen. Das ist ja eigentlich Konkurrenz, wenn man so möchte. Ja. Was habt ihr für ein Verhältnis? Habt ihr überhaupt ein Verhältnis oder ist man gemeinsam an der gleichen Ecke quasi unterwegs, die Printmedien zu versuchen am Leben zu halten? Wie sieht das aus?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt den Jonathan nicht als Konkurrenz. Klar, ich habe natürlich auch das Schachmagazin für das Schach habe ich natürlich auch, gucke ich auch immer gerne rein, ne? Auch ein super Heft. Also finde ich, die Arbeit ist als Schach gefällt mir auch sehr gut, also inhaltlich sehr gut, finde ich auch, was die Analysen anlangt. Das war schon unter Rai Tischbereck so oder Dirk Poldauf zum Beispiel. Ich meine, den Dirk zum Beispiel, den treffe ich eigentlich sehr oft bei Turnieren und so. Der war immer unheimlich fleißig und mit Dirk zum Beispiel verstehe ich mich super. Also will nicht sagen, dass wir befreundet sind, weil wir uns einfach jetzt nicht so oft sehen. Aber bei Turnieren oder so gehen wir gerne mal zusammen aus. Und also wie gesagt, da sehe ich auch kein Konkurrenzverhältnis. Und sagen wir, ich bin auch bei einer Tageszeitung Redakteur, den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe, in der Lokalredaktion in Gaggenau tätig. Und daher ist das mein Nebenjob da mit der Schachzeitung, aber ich habe halt immer so die Ambition, dass ich gern Schach ein bisschen in die Öffentlichkeit rücke, also nicht nur bei der Schachzeitung. Ich meine, da hat man so sein spezielles Klientel, aber sagen wir, bei der Tageszeitung versuche ich, wie zum Beispiel bei der Taz, die ist sehr schachfreundlich, da immer Schachtexte unterzubringen, dass da mal was anderes als Fußball oder immer nur Fußball dann gebracht wird. Und die bringen dann Gott sei Dank immer Schachinhalte, sodass man da ein bisschen Werbung machen kann. Und da kann ich vielleicht später noch was dazu sagen, das ist auch wichtig aus meiner Wahl. Aber erstmal noch zur Konkurrenz in Anführungszeichen. Also wie gesagt, ich finde das Schach sehr gut vom Jonathan und denke, das ist auch wichtig, dass die Leute weiter lesen. Ich meine, es gibt immer wieder Untersuchungen, wenn sie die Leute nur auf dem Handy gucken oder so, da kriegen sie immer nur dasselbe angezeigt. Und ich finde halt beim Printprodukt ist es so, dass man was Neues mal erfährt, was man vielleicht nicht so im Visier hat. Google, sage ich immer, kennt einen besser als einer sich selbst und zeigt dann halt die Sachen an, die man immer anguckt. Und kriegst man nichts Neues mit. Daher finde ich halt, dass eine Tageszeitung und eine Schachzeitung halt immer wieder was Neues aufzeigt. Abgesehen davon, dass ich jetzt sage mal, gut, ich bin Zeitungsmensch und Papiermensch, sage ich mal, Ich finde, dass man auf dem Papier einfach schöner, besser liest und angenehmer liest. Daher plädiere ich auch weiterhin für die Schachzeitung. Ich hoffe natürlich, auch wenn das immer schwerer wird heutzutage mit den ganzen Webseiten und so, dass die Schachzeitungen doch noch eine Weile überleben. Also drücke ich auch dem Jonathan genauso die Daumen wie dem Schachmagazin 64.
Ja, also ich sehe das übrigens genauso. Also ich meine, Hartmut, den kenne ich jetzt schon lange, lange bevor ich irgendwas mit einer Schachzeitung irgendwie zu tun hatte. Ich glaube, wir haben unsere ersten Gespräche miteinander geführt oder haben uns kennengelernt vor 20 Jahren, als ich, sage ich mal, im Teenager-Alter war.
Genau, und genau.
Ich glaube, dass ich von Hartmut einfach auch noch wahnsinnig viel lernen kann. Und ich bin da ja ein Neuling, versuche unseren Job so gut wie möglich zu machen. Und gleichzeitig, ich meine, der Kreis, aus dem wir schöpfen, ist relativ klein. Und ich denke, unsere gemeinsame Aufgabe ist einfach, den möglichen Kundenkreis, den Kreis an Schachinteressierten, an Schachliebhabern zu vergrößern und dann gemeinsam davon zu profitieren, als jetzt die Leute, die wir haben, irgendwie sich untereinander zu bekämpfen. Deswegen, auch bei mir landet jeden Monat das Schachmagazin auf dem Tisch. Ich lese mir das auch immer sehr, sehr gerne durch. Aber ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern als gemeinsames Projekt von Schachliebhabern, einfach den Sport weiter zu verbreiten.
Genau, genau. Ich denke auch mal, es gibt wahrscheinlich auch viele, die alle Zeitungen im Abo haben. Ja, das sagen wir, leider ist es so, gerade bei den Tageszeitungen sagt man, neue Abonnenten kommen nicht hinzu und die alten sterben weg, sodass die Auflagenzahlen immer runtergehen, leider. Aber ja, gut, so ist halt der Lauf der Dinge. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen durchhalten.
Ja. Und letzte Frage zum Thema Medien. Du hast es, glaube ich, vorhin schon ein bisschen gestreift. Das Thema, wie man schachfremde Medien fürs Schach begeistert. Also du, wie bekommst du eine Taz oder eine Badische Neueste Nachrichten oder vielleicht andere Zeitungen dazu, über Schach zu berichten?
Ja, also sagen wir so, wichtig ist, dass man nicht so die einzelnen Züge runterbeten. Also da ärgere ich mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich von der FIDE wieder so eine Pressemitteilung kriege, jetzt über den World Cup zum Beispiel, da waren dann irgendwie Zügen, was weiß ich, 22G schlägt F6, war ein brillanter Zug, kriegst dann immer die Partie nachgebetet. Ich meine, das sieht der guter Spieler ja sowieso selber, wie die Partie ungefähr verläuft, aber das hat halt keine Aussagekraft oder hat keinen Wert für normale Medien. Ich meine, man muss halt sehen, ich meine, ihr, du und der Jonathan verstehen natürlich dann vielleicht, dass es ein besonderer Zug war und können die Partien auch grob nachvollziehen, wenn sie nur beschrieben wird. Aber sagen wir mal, ein Laie, der ist ja schon überfordert, wenn du ihm drei Züge sagst und so, dann weiß er dann schon gar nicht so, weil das wisst ihr ja selber, wenn du da eine Partie zum Beispiel irgendwie, die gerade gespielt hast, gegen irgendeinen Amateur nochmal nachvollziehen kannst, dann sind die schon ganz erstaunt, dass du dir die Partie merken kannst und sagen wir, oder gar blind spielen kannst, ja, ich meine, das ist unvorstellbar von Laien. Deswegen gehe ich bei den Artikeln auch gar nicht groß irgendwie auf die Züge ein, sondern ich versuche halt irgendwie interessante Punkte rauszugreifen. Zum Beispiel jetzt, wie dass der Vincent Keimer jetzt dann zum Beispiel in der Weltranglistenplatz auf Platz 4 vorgestoßen ist. Oder auch da in Indien zum Beispiel, obwohl den riesen Boom da gibt in Indien, dass er da jetzt das Turnier gewonnen hat und so super durchgestartet ist, als einfach so was Besonderes herauszugreifen. Und halt das zu erwähnen und vielleicht auch ein paar nette Zitate, wenn man welche hat. Ich meine, da ist sind die Webseiten auch ganz gut, muss man sagen, und hilfreich heutzutage, dass man einfach gute oder viele Zitate kriegt von den Spielen, die man dann gut verwenden kann in den Artikeln. Und das ist halt wichtig, dass man einfach eine interessante Geschichte erzählt, sage ich mal, nicht nur die Partie runterbeten. Und da habe ich gerade, und das hat der Michael gerade auch gemeint, sagen wir, da bin ich vielleicht auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, habe ich sogar einmal in Weltmeisterschaft gerettet dadurch. Also es war noch damals zu Zeiten, da war es so, ich habe damals für die Financial Times Deutschland geschrieben. Das war noch besser als für die Taz, nicht nur aus finanziellen Verhältnissen, sondern bei der Financial Times Deutschland hast du natürlich
quasi ein Bruderblatt der Taz, ja, das ist ja.
Ja, ja. Ja, also schachlich auf jeden Fall, die haben immer beide gerne über Schach berichtet, ja. Und natürlich habe die Taz, die sprechen die linke Leser an und bei der Financial Times war es wie beim Handelsblatt natürlich so die Manager, die sich dafür interessiert haben. Und da habe ich dann halt damals zum einen Bericht geschrieben über den Sergei Karjakin, der damals halt mit 12 Jahren wurde der jüngste Großmeister aller Zeiten. Da habe ich einen größeren Bericht gemacht, dass er mit 12 schon so durchstartet. Und dann danach, kurz habe ich dann einen anderen Artikel geschrieben über die Alexandra Kostenjuk, die damals so als Lolita reüssierte und so mit freizügigen Fotos zusätzlich für Aufregung gesorgt hat, neben ihrem schachlichen Können. Und dann war es plötzlich so, dass ich dann eine Einladung aus der Schweiz gekriegt habe, zum Match zwischen Kostenjuk und Karjakidik. Was ist denn da los? Ne? Dann hat sie herausgestellt, der gute Mann hatte meine beiden Artikel gelesen und fand es wohl ganz interessant und hat dann in Brissago in der Schweiz hat er da ein Match zwischen Kostenjuk und Karjakin ausgerichtet. Hat mich eingeladen, ich hatte keine Zeit gehabt und dachte, okay, was soll ich dann dort ist da vielleicht? Habe ja nur begrenzten Urlaub als Lokalzeitungsredakteur, bin ich da nicht hingegangen. Aber es begab sich so, dass der Carsten Hensel, damals Manager von Wladimir Gramnik und Peter Leko, mich angerufen und hat gesagt, du Hartmut, weißt du, warum dieser Burger hieß, der Christian Burger, der plötzlich da Schach sponsert und das Match ausgerichtet hat. Er hat gesagt, du, ich weiß nur, er hat meine beiden Artikel gelesen, fand die beide ganz interessant und unterhaltsam, hat daraufhin das Match ausgerichtet zwischen den beiden. Und hat gesagt, du Carsten, ruf dir den einfach mal an, weil ich auch wusste, dass die damals noch einen Sponsor gesucht haben für das Match Gramnik gegen Leko. Und das war dann tatsächlich, also die haben sich dann irgendwie zusammengerauft und tatsächlich dann die Weltmeisterschaft damals auch in Brissago ausgetragen worden, glaube ich. Weiß gar nicht, 1,7 Millionen Franken Preisgeld oder irgendwie so, war auf jeden Fall ein siebenstelliger Betrag, der damals als Preisgeld ausgelobt wurde. Und jedenfalls waren alle glücklich. Ich denke, ja, da habe ich dann gedacht, okay, da habe ich dann doch mal im Schach was geschafft, indem ich dann durch meine Artikel dann zumindest mal einen WM-Sponsor gewonnen habe. Also daher sage ich immer mein Plädoyer, man muss ja gucken, dass Schach auch in den allgemeinen Medien kommt, dass nicht nur Fußball erscheint.
Ja. Absolut. Also es ist ja auch super schwer, das da reinzubekommen, ne? Weil
ja, genau,
wir hatten jetzt ja vor gut einer Woche ein Team vom ZDF Morgenmagazin bei uns im Laden in Berlin. Ja. Und denen erstmal Schach zu erklären und was die Schachszene eigentlich ist und einfach die absoluten Basics, was für uns sozusagen, wie jemand einspielt, das täglich Brot ist, denen das erstmal zu erklären, was das eigentlich ist. Die denken, das ist sozusagen ein Spiel, was alte Leute mal am Park ab und zu spielen, aber dass es da einen Ligabetrieb gibt oder Weltmeisterschaften,
geht
schon für viele viel zu weit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man genau solche Geschichten erzählt, um das einfach auch sowohl den großen Medienschaffenden als auch den Geldgebern eben überhaupt mal verständlich zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist leider wirklich so in Deutschland, hinter dem Fußball kommt erstmal eine Weile gar nichts. Ich meine, beim Tischtennis ist es genauso, um auf meine andere Lieblingssportart wieder zurückzukommen. Die Deutschen sind im Tischtennis super, haben riesen Erfolge gehabt, alte Jahrzehnte mit dem Timo Boll und so, aber aus dem Timo Boll, der gelegentlich vorkam, kommt so gut wie gar nichts über Tischtennis in den Zeitungen. Ja. Und so ist im Schach halt noch schlimmer. Und sagen wir aber, da leiden alle Sportarten drunter. Ich finde zum Beispiel Leichtathletisch eine super Sportart, aber im Fernsehen zeigen sie halt lieber irgendeinen Zweitliga-Kick. Bei uns der Karlsruhe SC, der ist jeden Tag die Zeitung voll mit, ja, obwohl die zweite Liga King und Mittelfeld sind. Und wenn dann hier weltklassisch bei der OSG Baden-Baden mit dem Vincent Keimer und den ganzen Stars, die hier Bundesliga spielen und Rekordmeister werden, 15 Mal hintereinander deutscher Meister, bevor da jetzt Firnheim oder auch Düsseldorf die abgelöst hat, sagen wir, das wird dann mit einer kleinen Randnotiz erwähnt, ja. Also das finde ich zwar traurig, aber es ist halt leider so. Muss mal dagegen kämpfen, aber ist halt schwierig.
Genau, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, dagegen dafür zu kämpfen, dass das Schach mehr präsent wird. Ich würde gern zu den aktuellen Themen kommen. Und zwar haben wir noch den World Cup abzuhandeln im Vergleich zu vor einer Woche. Ich weiß gar nicht, wo wir da standen. Jedenfalls haben wir jetzt die Ergebnisse vorliegen. Haben sich drei Spieler fürs Kandidatenturnier qualifiziert. Javorkir Sindarov aus Usbekistan, Verji und Essipenko. Und der Sindarov ist in Usbekistan, ich habe hier mal ein Bild, der ist vom usbekischen Staatspräsidenten, also wie ein Staatsheld empfangen worden, hat hier eine Medaille oder sowas bekommen, hat eine Drei-Zimmer-Wohnung vom Präsidenten finanziert bekommen. Da bin ich schon so ein bisschen gespalten. Ach so, und noch den Titel Honored Athlete of Usbekistan. Da bin ich schon wieder so ein bisschen gespalten, ob ich das toll finden soll oder ob das schon in Richtung Propaganda geht. Hartmut, was löst das bei dir für Gefühle aus?
Ja, also ich sag mal, das Finstern zeigt halt schon, dass in anderen Ländern der Stellenwert vom Schach viel größer ist, weil die sind halt im Fußball auch nicht so gut, Usbekistan, wenn ich das recht weiß. Ja. Und da freut man sich halt über jeden Sportler, der irgendwo internationales Renommee erlangt. Und weil die usbekischen Schachspieler sind auch richtig gut geworden, muss man sagen. Neben Sindarov und Abdusatorov und so. Und also die spielen schon richtig gut. Und haben auch, denke ich, bei der Olympiade gute Chancen, vorne zu landen. Also insofern, wie gesagt, ist aus, sagen wir, in der ehemaligen Sowjetunion hat eine Schach auch einen ganz anderen Stellenwert. Also da fällt mir auch wieder die Nuna Gabrindaschwili ein, die mir da auch erzählt hat. Damals, als die Weltmeister wurde, 1962, ist sie dann praktisch auch mit dem Zug da durch ganz Georgien gefahren. Das war bei unseren, wie bei unseren Fußball-Weltmeistern 1954, sind dann an jedem Bahnhof angehalten worden, sind groß gefeiert worden. Irgendein Bürgermeister oder Stadtvorsteher hat dann irgendwie große Reden geschwungen und sie wurde geehrt und hat dann irgendwelche Geschenke bekommen. Also das ist halt, sagen wir, in der ehemaligen Sowjetunion ist das immer noch, sagen wir, ein ganz anderer Stellenwert, wenn du Schachprofi bist, denke ich mal. Insofern wundert mich das jetzt nicht, dass in Usbekistan da so große Ehrung da stattfindet. Und ist auch eine tolle Leistung gewesen, muss ich sagen, vom Sindarov. Und ja, hat er sich verdient. Und da ist auch gut für das Schach dort, wenn dann die Leute sehen, okay, der hat es großen Erfolg gehabt und wird da geehrt. Also prinzipiell finde ich es gut.
Ich finde, das fällt eher auf uns zurück. Also ich kann mich erinnern, als ich Frauennationaltrainer war, ich bin gut mit Gábor Papp befreundet, der damals Trainer der ungarischen Frauennationalmannschaft war und die bis kurz vorm Schluss gute Chancen hatten, eine Medaille zu bekommen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es hieß, also entweder wenn die Top 3 machen oder wenn die Erster werden, bekommt er eine lebenslange Rente von 2000 Euro pro Monat. Und der ist war damals Anfang, Mitte 30. Das bedeutet, das wäre in Deutschland unvorstellbar, dass also ein Olympiasieger oder was auch immer oder der Trainer der Mannschaft sozusagen ein Leben lang ausgesorgt hat. Und 2.000 Euro in Ungarn ist auch nochmal was anderes als 2.000 Euro in Deutschland. Ja. Also das hat einfach was mit mangelnder Wertschätzung in Deutschland zu tun, als mit übertriebener Propaganda in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
Genau, so sehe ich das auch. Also ich finde immer schade, zum Beispiel bei uns ist ja so, die Leichtathleten und so, wir sind nicht umsonst immer schlechter geworden in der Leichtathletik, weil halt da verdienst kein großes Geld und die oder Bobfahren, Rodeln, alles, wo kein großes Geld verdienen kannst, ist ja wirklich so, die können entweder zur Bundeswehr gehen und dort dann Sportsoldat werden und wenn sie das nicht machen können oder nicht wollen, dann sind die praktisch aufgeschmissen und müssen gucken, wie sie über die Runden kommen. Also das wäre schon auch, sagen wir mal, förderlich und sagen wir, angesichts alter Milliardenausgaben, die der Staat hat, kämen es auf die 2.000 Euro oder 3.000 oder 4.000 Euro, was die vielleicht bekommen sollte, auch nicht drauf an. Und sagen wir, außerdem hat es einen guten Werbewert, finde ich, wenn man halt so gute Sportler hat, den eifern die Leute, die Kinder danach und machen dann auch mehr Sport. Und es wird ja immer propagiert, man soll auch mehr Sport machen, um fit zu bleiben im Alter. Und daher, finde ich, wäre das wahrscheinlich eine gute Geldanlage.
Ja, und Sport treiben nicht nur, um fit zu bleiben, sondern halt auch, weil Vereine, ich sag mal, der gesellschaftliche Kitt sind, ne? Weil genau. In den Vereinen, da wird man dann auch manchmal, wenn man irgendwie komisch ist, wird man da ein bisschen, ne, wieder zurechtgerückt und finde dann einfach Kontakt auch, ist nicht alleine und
genau.
Plädoyer für die Vereine an der Stelle.
Genau, das auf jeden Fall. Also ich finde es auch super. Also ich habe unheimlichen Spaß, immer in meinen Schachclub zu gehen, zu Roade Kuppenheim donnerstags oder auch mittwochs und Freitag das Tischtennistraining. Da treffe ich meine Freunde und es ist immer wieder was Besonderes. Und es ist auch, wie gesagt, auch sozialer Kontakt. Also ich denke auch, gerade wenn man ein bisschen Leute hat, die so Kontaktschwierigkeiten haben, finde ich immer wichtig, mit denen auch mal zu reden und so. Und das hilft denen, glaube ich, auch immer weiter. Also daher ist das doppelt gut angelegtes Geld, wenn man die Sportler unterstützt.
Absolut. Ja, dann sind wir beim Schachbund und es gab jetzt diese Woche eine doch überraschende Pressemeldung und zwar war ja vorher ein Misstrauensantrag gegen das DSB-Präsidium gestellt worden und es war in Aussicht gestellt worden, dass es eine Neuwahl gibt. Ich glaube sogar des gesamten Präsidiums. Jedenfalls hat sich das vorrangig gegen die Präsidentin Ingrid Lauterbach gerichtet. Und jetzt gab es eine Einigung, dass eben die Landespräsidenten, die das maßgeblich vorangetrieben haben, sich mit ihr zusammengesetzt haben. Und es kam als Einigung raus, dass sie zurücktritt oder ihr Amt abgibt vielmehr und den Weg freimacht für eine Neuwahl. Allerdings nicht wie geplant Anfang nächsten Jahres, sondern im August. Hast du davon was mitbekommen? Wie ist das einzuordnen aus deiner Sicht?
Ja, schon. Ich meine, sag mal, für die Ingrid ist es nochmal eine gute Sache an für sich. Dann kann sie jetzt ohne allzu großen Gesichtsverlust dann abtreten. Ich meine, wenn sie jetzt abgewählt worden wäre, wäre es schon eine Spur härter für sie. Sie hat ja auch einige Vorzüge gehabt oder ein paar Sachen gut gemacht. Mit den Finanzen hat sie wohl ganz gut im Griff gekriegt, soweit ich mitbekommen habe. Und ansonsten hat sie halt glaube ich, so wie auch zu hören war, irgendwie so der Henning Geibel, der immer so bei den Senioren so einen Rundbrief schreibt, ehemaliger Bundesbankdirektor, der auch immer sehr pointiert dann seine Rundmails verfasst und zu allen, nicht nur zum Seniorenschach, Stellung nimmt, hat dann auch schon vor Monaten schon gefordert, dass die Ingrid abtreten solle, hat letztlich dann jetzt auch recht gehabt und hat auch geschrieben, dass sie so nicht empathisch genug wäre. Und ja, das, also mein Eindruck war halt auch, muss ich sagen, so von der Führung, also sie hat gute Sachen gemacht, keine Frage, aber sie hat halt irgendwie so, was die Mitarbeiter bei der Geschäftsstelle anlangt, hat sie da irgendwie, war sie nicht empathisch genug, wie der Henning Geibel auch schreibt. Und da muss man halt auch gucken, sage ich mal, man kann nicht mit den Leuten einfach so umspringen wie bei der Deutschen Bank. Da, wenn du Führungskraft bist, da beim Job ist das vielleicht noch was anderes. Aber sagen wir, ein Sportbund, wo dann die meisten Leute Funktionäre sind. Also ich war Tischtennis-Club-Präsident bei meinem TTC Muggensturm 21 Jahre und ich war immer gut froh, wenn ich jemanden gehabt habe, der irgendwie was gemacht hat, freiwillig gemacht hat und habe dann immer versucht, den zu unterstützen und vor allem auch sehr nett zu behandeln und zu loben. Und wenn das halt fehlt, ist das, sagen wir, für andere Funktionäre halt immer ärgerlich. Und ich denke, das war wahrscheinlich auch das Problem, dass wenn man halt auf Konfrontationskurs geht, dass man dann halt einfach die Leute verprellt, unnötig verprellt. Und man muss ja um jeden froh sein, der heutzutage was macht. Also gerade bei den Vereinen ist ja wirklich so, die jungen Leute machen oftmals nichts, die gehen lieber ins Fitnessstudio und sind dann doch öfters die Älteren, die noch was machen und sich engagieren. Und da muss man halt gucken, dass man jeden am Ball hält, der gerne was macht und die auch unterstützt. Und sagen wir, das hat da wahrscheinlich irgendwo gefehlt. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, insgesamt ist ja so, im Schachmagazin 64 war es ja ein Interview drin mit Michael S. Langer, mit dem habe ich früher auch schon mal Interview geführt und habe gedacht, ja gut, der übernimmt vielleicht den Job mal irgendwann, aber der ist wohl auch irgendwie, also er hat jetzt nicht seinen Hut in den Ring geworfen und will wohl auch nicht antreten. Er wird so gerne niedersächsische Landespräsident, also ich glaube zwar auch, dass er gerne DSB-Präsident wäre, aber irgendwie weiß er auch, dass die anderen teilweise ihn dann auch für zu direkt halten und ihn wahrscheinlich auch nicht wählen werden, also gab es auch schon Bestrebungen, dass er es wird, aber hat dann auch nicht geklappt, obwohl er sicher super Arbeit in Niedersachsen leistet, wenn man seinen Worten glauben darf, und aber wie gesagt, so eine Mehrheit wird sie wahrscheinlich bei ihm auch nicht finden, insofern wird es noch schwieriger, da jemanden zu finden. Ja, ich weiß nicht, ob da plötzlich einer auftaucht, also würde mich freuen, aber in letzter Zeit haben wir halt ein bisschen Pech gehabt mit dem Präsidenten und mal schauen, ob es besser wird. Das kann eigentlich nur besser werden, hoffe ich mal. Und wichtig wäre schon, dass wir da auch jetzt, sagen wir, an der DSB-Spitze Führung haben, weil sportlich ist es ja momentan super. Es kann gar nicht besser sein fürs deutsche Schach, wenn man den Vincent sieht, wie großartig der dann Weltrangliste immer wieder weiter nach vorne stößt. Das ist ja schon eine super Sache. Und dann der Matthias Blühbaum super gespielt bei der Europameisterschaft und jetzt auch bei Grand Swiss, wo er sich da fürs Kandidatenturnier qualifiziert hat. Und last but not least dann der Alexander Donchenko, der da auch ins Viertelfinale kam, besonders weit. Und der Friedrich Swane, wollen wir auch nicht vergessen, der den Gukesh rausgehauen hat beim Weltcup. Also, wie gesagt, sportlich sind wir eigentlich da super aufgestellt mittlerweile. Also gut waren wir zuletzt mal, glaube ich, zu besten Zeiten von Robert Hübner aufgestellt. Und wenn dann der DSB dann, sagen wir, gut funktionieren würde, vielleicht auch ein paar Sponsoren gewinnt, ist für die Großmeister sicher gut und fürs deutsche Schach müsste es eigentlich auch gut sein.
Ja, und wenn dann noch die 100.000 geknackt werden und da, das könnte ja noch passieren dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres, ich weiß gar nicht genau, wann da die Stichtage sind, dann ist es, glaube ich, wirklich eine gute Amtsbilanz insgesamt. Johnny, dich brauche ich nach Schachpolitik wahrscheinlich gar nicht fragen, ne? Du hältst dich da immer bedeckt oder hast du eine Meinung
zu? Ich halte mich da im Allgemeinen immer bedeckt, aber das wäre der Punkt gewesen, den ich jetzt ohnehin angesprochen hatte, weil wenn man mit Schachpolitikern spricht, dann ist es leider immer 75% Politik und nur 25% Inhalt. Also die reden sehr viel darüber, wo welche Mehrheiten liegen, wer gerade welches Vertrauen nicht hat und wer in welchem Antrag gerade einen Fehler gemacht hat und sehr wenig darüber, wo man den Verband, das Schach im Allgemeinen oder so hinführen kann. Und wir brauchen jemanden, der die Kraft hat, über dieses kleinteilig politische sozusagen hinaufzusteigen und die Richtung vorzugeben, in die wir dann alle marschieren, weil wir haben, und völlig zu Recht sagt, wir haben eine goldene Möglichkeit und der richtigen Führungsperson, der die Führungsstärke oder die Führungsstärke hat, das auch durchzusetzen. Aber da darf man sich nicht in Stimmenzählen für irgendeinen Kongress oder so verlieren, sondern da muss man auf den Tisch schauen und sagen, so Leute, entweder ihr folgt mir oder es klappt halt nicht.
Ja, genau.
Aber sehr gut. Diese Person.
Ich denke schon, dass es ein paar Personen gibt. Also es gibt, also entweder das ist jemand, ich meine, du hast ja mal scherzhaft so Marco Bode damals bei uns im Schachtalk gesagt.
Das war kein Scherz.
Ja, es war kein Scherz, aber es war sozusagen, also ich vermute nicht, dass er zur Verfügung steht, aber so jemand, der ist einfach also so groß, dass da sozusagen die Schachvereinspräsidenten dann sozusagen unter seinem Licht sozusagen so ein bisschen eben hinterherlaufen müssten, weil sie sich mit ihm nicht verscherzen können. Und auch ansonsten, denke ich, haben wir vielleicht auch im Schachbereich den einen oder anderen, der mit einer starken Hand führen kann, weil er selber Führungserfahrung hat. Also so jemand bräuchte es dann aber schon mit eben der Ausstrahlung, die über dieses Klein-Klein hinausstrahlt. Aber also da ich annehme, dass Marco es nicht macht, hoffe ich, dass diese Wunderwaffe noch irgendwie aus dem Boden hervorsteht.
Genau, also apropos Wunderwaffe, ich hätte vielleicht einen Petter, aber ich glaube, der will dann auch nicht richtig. Der Gerhard Köhler, der das Kinderschach macht zum Beispiel, der organisiert ja viele Turniere, ist immer sehr engagiert bei den Senioren dabei und so. Der könnte das, glaube ich, aber ich fürchte, der will wahrscheinlich auch nichts mit dem ganzen Verbandsklüngel zu tun haben. Und wie der Johnny auch gerade sagt, da hast du vollkommen recht, da geht es halt bei den ganzen Landesverbandstagen geht es immer darum, 50 Cent zu erhöhen. Jesus Gott, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Jeder muss 50 Cent mehr bezahlen im Jahr. Ja. Also da regen sich die Leute auf, wo ich mich immer wundere. Also ich habe schon oftmals so Leuten gesagt, halt, im Prinzip musst du sagen, okay, Jahresbeitrag kostet 10 Euro mehr pro Nase, das tut niemand weh. Ja. Und du hättest dann auch bei 100.000 Mitgliedern 1 Million zusätzlich Euro, wo dann die Spitzensportler auch fördern könntest, ja, richtig unterstützen, sodass die auch nicht da gucken müssen, wie sie die ganze Zeit da bei oben ihr Geld verdienen und würden dann auch viel besser werden. Und dann könntest du sagen, für die 500.000 oder so könntest du die mit Trainer unterstützen und denen auch ein gewisses Salär zahlen. Und wenn die dann in der Weltspitze aufsteigen, hast du Mehrwert durch die Werbung. Und sagen wir, wäre eine Win-Win-Situation für allen. Aber wie gesagt, da geht, wenn es um 50 Cent schon höher geht, ist schon das Mordstheater. Und über 10 Euro brauchen wir da gar nicht reden.
Ja, sehe ich genauso.
Okay, lass uns wieder sportlich werden. Wir haben noch aktuell einige Turniere laufen, in London zum Beispiel und auch die europäische Blitz- und Schnellschachmeisterschaft und auch die Weltmeisterschaft im Blitz- und Schnellschach zwischen Weihnachten und Neujahr noch vor uns. Hartmut, wie ist es bei dir? Verfolgst du das live vor Ort? Gibt es da was, worauf du dich freust oder irgendwelche besondere Vorlieben?
Also so, ich sage mal, ich bin halt momentan in der Wiedereingliederung bei meiner Zeitung. Insofern kann ich auch gar keinen Urlaub nehmen und ist dann auch bei mir immer schwierig. Also ich verfolge das eher dann übers Web, die Sachen. Da schreibe ich dann auch nichts groß dazu, sondern mal halt eher Interviews danach mit den Spielern oder so, wenn es möglich ist und wenn ich die treffe. Aber verfolgen tue ich es natürlich dann aktuell schon. Wobei ich hoffe natürlich, dass der Vincent gerade bei den Weltmeisterschaften oder so dann vielleicht doch einen WM-Titel holen kann. Das wäre schön. Und ich traue es ihm auch durchaus zu, muss ich sagen, weil ich bin auch immer sehr angetan von ihm. Vor allem auch, wenn man gerade in Karlsruhe zum Beispiel gesehen hat, wie er gegen den Magnus Carlsen dann voller Elan spielt. Und er scheint, für mich ist er einer der wenigen, die keine Angst vor Magnus haben und richtig gut auf gegen den drauf geht. Also bewundere ich dann schon wirklich, weil der Magnus Carlsen schon ein außerordentlicher Spieler ist und den anzuspringen oder auch zu schlagen, so wie es Vincent es auch schon mehrfach geschafft hat, das ist schon beachtlich. Da hoffe ich drauf, dass es ihm vielleicht auch wieder eine Überraschung gelingt. Wäre auf jeden Fall gut für meine Tageszeitung, weil dann könnte ich da wieder einen Bericht drüber schreiben.
Ja, das wäre schon, also es wird mal Zeit, dass Vincent mal wieder, also der hat ein großartiges Jahr gehabt, aber vielleicht kann er es jetzt krönen, indem er wirklich einen raushaut. Ja. Ein Video würde ich. Oder Johnny, wolltest du noch was ergänzen?
Nein, absolut richtig. Hundertprozentige Zustimmung.
Okay. Ein Video wollte ich noch zeigen. Ich liebe ja diesen Iwantschuk, ja. Und es gibt ja dieses Video von dem, von Naroditsky, was da noch gezeigt wurde, dann auch mehrfach, als der Naroditsky gestorben ist. Und jetzt war wieder so eine Szene bei der europäischen Schnellschach-WM. Ich glaube, wenn hier ist rechts Iwantschuk und links ist der Pultenivicius aus Litauen. Ich spule nochmal zurück. Und Iwantschuk hat hier auf Zeit verloren. Und wenn er gewonnen hätte, Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre er da dann Europameister geworden. Mhm. Und ich finde es einfach so herrlich, weil man ihm bei ihm einfach diese Leidenschaft sieht.
Das stimmt. Also muss ich dazu sagen, der Vasili ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Also ich finde ihn auch genial. Also er ist von Typ her ein bisschen vorbei, muss man klar sagen. Aber sagen wir von der Art her, er brennt wie Viktor Gortschnei fürs Schach, ja. Und aber ich erinnere mich an irgendeine Szene, wo bei der Weltmeisterschaft oder so hat er eine Medaille geholt oder ich weiß gar nicht, hat er sogar keine gewonnen. Aber jedenfalls, er hat dann irgendwie nebendran geblitzt noch mit irgendjemand. Und als wurde dann aufgerufen, ist noch schnell hingerannt und so hat fast noch die Siegerehrung verpasst. Das war halt so typisch Vasil. Und ich habe ihn auch vor einiger Zeit, also das muss schon fast 2-3 Jahre her sein, habe ich auch ein Interview mit ihm gemacht, weil ich mich schon gesorgt habe um ihn, da wie es ihm im Loft geht, das angesichts dieses russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Und da hat er mir dann gesagt, das ginge bei ihm noch. Also Loft liegt ja wohl etwas außerhalb der Angriffszone, was die Russen dauernd attackieren. Und da ging es ihm noch gut. Mittlerweile weiß ich es gerade nicht. Habe ihn auch schon lange nicht mehr getroffen, leider. Aber wie gesagt, er ist ein Ausnahmespieler und ich gönne ihm jeden Erfolg. Ich finde auch zum Beispiel, was früher immer oder eigentlich heutzutage immer noch gang und gäbe ist, dass die Leute immer nur die Top 10 einladen zu den Turnieren. Da würde ich halt sagen, so ein Spieler wie der Vasili Ivanchuk gehört auf jeden Fall rein oder Alexei Schirov zum Beispiel, war früher auch immer Lieblingsspieler von mir. Ich meine, die sorgen halt immer für Unterhaltung. Da gibt es entschiedene Partien. Die sind vielleicht nicht so perfekt wie beim Caruana oder bei sonst einem Spieler, aber die sorgen halt für Unterhaltung, für Aufregung und entschiedene Partien vor allen Dingen. Deswegen wird sie solche Leute auch immer einladen. Und finde ich dann schade, dass die halt praktisch irgendwann, weil sie zu alt sind und auch natürlich 100 Elo weniger haben als die absoluten Topspieler, dass die dann nicht mehr dabei sind. Aber die hätten es eigentlich wirklich verdient, weil sie auch sympathisch sind und wie gesagt auch interessantes Schachspiel. Also der Ivanchuk kann, denke ich, mal einen guten Tag hier noch jeden schlagen. Ich weiß noch, habe noch gut in Erinnerung, wie der Kasparov sich mal über Ivanchuk aufgeregt hat. Da hat er bei irgendeinem Turnier nahezu alles verloren, aber gegen Kasparov hat er dann gewonnen. Und der Kasparov war dann ziemlich sauer. Und der Ivanchuk hat dann halt erzählt, wenn er gegen Kasparov gespielt hat, er ist immer aufgeblüht, das war immer was ganz Besonderes für ihn, hat seine Kräfte verdoppelt und verdreifacht und hat dann halt ab und zu mal immer so die Überraschung geschafft, dass er den ausschlagen konnte. Und das finde ich dann auch immer, wie bei Kortschner auch immer, besonders wenn so Typen hast, ne, die halt auch was vorzeigen kannst oder unterhaltsam sind.
Ja, man sollte mal so ein Legendenturnier irgendwie.
Ja, machen, genau. Das stimmt.
Ja. Spielern aus der damaligen Zeit.
Ja. Ja, oder auch, sagen wir zum Beispiel, wo ich auch einladen würde, wäre zum Beispiel der Arkadi Najdic. Der Arkadi hat immer für klare Meinung gesorgt und hat auch, sagen wir natürlich, vielleicht manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Der letzte hat er da fand ich auch ganz witzig, der Matthias Blühbaum habe ich ja da interviewt nach seinem großen Erfolg. Und da habe ich da auch gefragt, er hat ja so einen Kanal, wo er dann kein starker Spieler benannt hat. Finde ich ganz witzig, das zeigt da den Humor von Matthias, der sonst immer zurückhaltend wirkt, aber zeigt, dass er einen sehr guten Humor hat. Und da habe ich ihn auch gefragt, ob er den Arkadi dann vielleicht als Sekundant mit so einem Kandidatenturnier nimmt, weil er dann halt der Arkadi offensichtlich glaubt, dass er besser sei als der Matthias oder zumindest mal glaubte, hat er lachend gemeint, nee, natürlich nicht, aber jedenfalls, wie gesagt, Arkadi ist auch immer ein Spieler, der für Abwechslung sorgt und für entschiedene Partien, deswegen sagen wir, wenn man so Leute im Turnier hat, die waren dann zwar vielleicht im Schluss gegen die absoluten Topspieler vorletzter oder letzter gar, aber sie würden zumindest für entschiedene Partien sorgen und für spannende Partien.
Ja, also die Idee findet hier im Chat auch Anklang und der Simon ergänzt noch was, diese Story, die du vorher erzählt hast, da hat der Ivanchuk, der hatte da, als er die Medaille, also die Siegerehrung beinahe verpasst hat, hat er Dame gespielt gegen Bardo
Zabava. Ja, genau. Ja, stimmt, genau.
Das war Dame. Und du hast genau gesehen, ich habe es jetzt nicht da, aber du hast gesehen, wie es in seinem Kopf rattert während der Siegerehrung, ne? Dass ihm die Damepartie wichtiger ist als das Turnier, wo er da eine Medaille gewonnen hat. Verrückt, ja.
Genau, stimmt, genau. Es war nicht Schach, sondern Dame. Das macht er auch nur heimlich gerne, der Tschuki.
Prima. Ja, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber wir haben schon fast eine Stunde. Also Magnus Carlsen ist heute 35 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe hier noch, wollte noch ein Loblied auf die Hochschulmeisterschaften singen. Ich wollte noch ein Loblied auf die CSA singen, die Chessboards Association, die eine ganze Projektliste veröffentlicht hat mit tollen Themen im Schach. Hartmut, vielleicht dazu die CSA, du bist da nicht Mitglied, ne?
Nee, leider nicht. Ich bin, wie gesagt, manchmal bin ich auch, sagen wir mal, sehr nicht überall dabei und so, liegt halt auch beruflich dran. Oder wie gesagt, ich spiele auch gerne Tischtennis, daher gehe ich lieber manchmal ab und zu mal zum Tischtennis. Hier bei Grünwettersbach am Bundesligisten, wo ich auch gerne zuschaue. Ja.
Das ist auch vernünftig, ja. Ja, genau, wir kommen dann zu den zum Hinweisblock sozusagen. Und Johnny, von den Chess Tigers gibt es ein ganz besonderes Angebot, was wir frisch released haben. Das lohnt es sich hier mal zu erwähnen. Leg los.
Genau, also wir haben etwas also wirklich ganz besonders aufgelegt. Ich glaube, das ist erstmalig in der deutschen Schachszene, vielleicht sogar international. Wir haben eine Art VIP-Reise geplant zum Bundesliga-Abschlusswochenende in Berlin Ende April mit zweifacher Übernachtung im Adlon Hotel, also nicht irgendeinem Hotel, sondern dem Adlon Hotel, mit Kaminabend, mit Analysen, mit VIP-Zugang, mit hochwertigen Fotografien mit dem Sven Bonnage oder wie man den, oder Bonhage spricht.
Sven Bonhage.
Und also das ist wirklich das absolute Luxus Superpaket im Schach und da gibt es wirklich eine 24 Stunden Betreuung und Programm. Nicht nur das Programm ist toll, sondern auch dieser sehr exklusive Kreis, der da mitkommen wird. Ist, glaube ich, werden sehr interessante Gesprächspartner mit dabei sein. Und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es gab Diskussionen bei uns intern und ich wollte eigentlich einen deutlich höheren Preis nehmen, weil das ist jetzt nicht so, dass wir da sozusagen einen sonderlich hohen Preis für die Wertigkeit der ganzen Sache angesetzt haben. Ich habe immer gesagt, nee, das muss eigentlich höher sein, aber Sven vor allem hat gesagt, nee, also wir bieten das den Leuten wirklich zu einem extrem fairen Preis am Anfang an, damit man einfach sieht, dass solche Dinge auch ganz großartig werden können. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich dafür anzumelden und uns im Zweifel zu kontaktieren. Bis zum Jahreswechsel gilt dieser Sonderpreis noch, danach wird es teurer. Also ja, das, wenn man mal so ein einmaliges Erlebnis im Schach haben will, die VIP-Reise ins Adlon nach Berlin zum Bundesliga-Endrunden-Spektakel, schaut da mal mit vorbei und schaut mal, ob das was für euch ist.
Prima. Und auch sonst gibt es natürlich im Chess Tigers Shop Angebote. Wir haben ein Anfängerset jetzt zusammengestellt, pünktlich zu Weihnachten. Also wer, ich sage immer, das Schönste, was man verschenken kann, ist seine Zeit. Und das Zweitschönste, was man verschenken kann, ist ein neues Hobby. Und damit kann man das auf jeden Fall machen. Und dann haben wir auch noch die Ausschreibung draußen für das Faschings Open in Baden-Baden vom 13. bis 17. Februar. Für mich Deutschlands schönster Turniersaal, das Kulturhaus LA8 in Baden-Baden.
Das stimmt, das ist wirklich schön,
Du hast da bist du bei dir um die Ecke, ne?
Ja, das ist, wie gesagt, ich liege 20 Kilometer von Karlsruhe entfernt und 20 Kilometer von Baden-Baden. Das ist für mich schachlich ideal.
Genau, also letztes Jahr hatten wir da einen Teilnehmerrekord mit knapp über 300 und vielleicht kriegen wir das.
Von meinem Club spielen da sicher wieder auch ein paar mit, also denen macht es auch immer Spaß, also gute Sache auf jeden Fall.
Prima, also Rochade Kuppenheim ist eingeladen.
Genau, also da kommen auf jeden Fall wieder welche und wir finden es auch immer super, dass da hier bei uns in der Region so viel passiert, also gerade in Baden-Baden-Bundesliga oder in Karlsruhe ist Kränke oben, ist natürlich auch super speziell und toll, also werde ich oft immer gefragt, weil da noch keine Ausschreibung raus ist, muss aber der Jonathan vielleicht mal nachhaken beim Sven, wie es ausschaut, der hält sich da immer so ein bisschen zurück, aber ich sage zu den Leuten, das wird schon wieder werden, also daher gehe ich davon aus, dass es an Ostern wieder großes Event in Karlsruhe gibt.
Also jeder, der Sven kennt, weiß mit Sicherheit oder kann schon davon ausgehen, dass er Tag und Nacht daran arbeitet, dieses Turnier wieder möglich zu machen. Und das ist sicherlich, sobald es was zu verkünden gibt, auch verkündet wird. Und Sven ist ein sozusagen fürs Schachjahr 24/7 unterwegs und er ist da wirklich er gibt alles und noch ein bisschen mehr, um das wieder möglich zu machen.
Ja, das muss man sagen, muss ich echt loben. Also Sven Lopez macht da unheimlich viel. im Sachen Schach und vor Baden-Baden war er schon früher ein Segen, als er kam, hat auch die Rekordserie mit den Meisterschaften begonnen, weil er gut organisiert ist und in Karlsruhe macht das auch immer absolut super. Und ich finde immer, wenn der Shop zum Beispiel dabei ist, das ist auch immer ein Highlight. Man kann immer ein bisschen blättern, gucken, was es Neues auf dem Markt gibt. Das wird von den Leuten auch immer genutzt. Also gibt es nicht nur große Spieler zu sehen, sondern auch große Lektüre.
Ja, den dann Marina genau, ja, dann auch meistens hat.
Hier kommt noch ein Dank rein und gute Wünsche an dich, Hartmut, von Thomas. Thomas, danke dir, dass du immer so dabei bist. Danke.
Ja, genau. Und,
genau, Hartmut, letztes Wort gebührt immer dem Gast bei uns.
Ja, ich bedanke mich herzlich jetzt auch für die Gelegenheit, mal ein bisschen aus meinem Schachleben zu erzählen und auch vom Tischtennis natürlich, das mir auch immer viel bedeutet und war sehr unterhaltsam, habe mich gefreut und ich hoffe, ich treffe euch dann spätestens in Karlsruhe wieder. Also, Michael, Johnny, macht's gut und bis demnächst.
Schön, dass du da warst.
Bis dann. Hat Spaß bis gemacht.
Ciao. Ebenso, danke. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss
an alle anderen. Tschüss.
Ciao.
If a Lenovo computer is on your holiday list, don't shop around. Just go directly to the source, Lenovo.com. You find exclusive deals on the PCs you want, like the Yoga 7i 2-in-1 and the Yoga Pro 9i. Built for editing, designing, producing, and everything in between. So avoid all the shopping chaos and price comparing and just go directly to the source, Lenovo.com, where you can find top products up to 45% off. That's Lenovo.com.
Lenovo. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.